hier ist der Runner's World Podcast mit einer neuen Folge, die 38. um genau zu sein, präsentiert von Erdinger Alkoholfrei. Viele Läufer machen ja auch gerne mal einen Ausflug in den Triathlon oder denken zumindest drüber nach. Deswegen dachten wir, sprechen wir doch mal mit einem der erfolgreichsten Triathleten. Hört gerne mal rein, jetzt geht's los. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Der Runner's World Podcast, diesmal mit einem kleinen Ausflug, beziehungsweise einem Ausflug in zweierlei Hinsicht. Einmal sind wir heute in der Nähe von Salzburg zu Gast, wo Patrick Lange mittlerweile lebt. Und ja, der Ausflug in zweiter Hinsicht geht in Richtung Triathlon, denn dem einen oder anderen sagt der Name Patrick Lange vielleicht auch schon was. Sehr, sehr erfolgreicher Triathlet, Ironman sogar, und besonders bekannt als sehr starker Läufer. Hallo Patrick.
Ja, servus.
Schön, mit dir zu reden. Danke, dass du dir die Zeit nimmst heute.
Gerne.
Ja, vielleicht erzählst du erst mal so ein bisschen, wie ist es dir ergangen in den letzten Monaten? Konntest du gut weiter trainieren?
Ja, es war natürlich auch für mich eine anstrengende Zeit in vielerlei Hinsicht. Das Training an sich lief ganz gut weiter, muss man sagen. Bis auf die Schwimmsituation war natürlich durchwachsen, beziehungsweise halt einfach nicht möglich. Schwimmbäder waren zu, die Seen waren noch zu kalt. Aber im Großen und Ganzen bin ich gesund und happy durch die Zeit gekommen und hoffe, dass es jetzt dann wieder losgeht. Und ja, die ersten Wettkämpfe sind ja schon in Sicht. Und ja, ich habe die Zeit jetzt genutzt, um tatsächlich so eine Art tatsächlich Saisonpause, wenn du so willst, zu machen, weil es jetzt schon absehbar ist für mich, dass die Saison relativ weit in den Winter hinausragen wird. Und ja, von daher jetzt mal kurz durchgeschnauft und jetzt geht es dann tatsächlich mit heute geht es dann wieder los im Trainingsaufbau.
Ach, tatsächlich. Das heißt, du hast heute Morgen schon die erste Trainingseinheit hinter dich gebracht.
Also witzigerweise ist montags immer mein Ruhetag und das werden wir jetzt weiter so beibehalten. Also ich werde heute Abend sozusagen dann den morgigen Trainingseinstieg dann vorbereiten. Das heißt, Krafttraining machen, ein bisschen Flexibilität und dann geht es in das geregelte Training über.
Mhm. Das klingt auch schon mal sehr, sehr positiv. Ja, vielleicht gucken wir noch ein bisschen zurück, bevor wir dann zu deinen Zielen kommen, auch schlussendlich. 2017 und 18 warst du ja super erfolgreich, Sieger auf Hawaii. Da fragt man sich ja fast schon so, was kommt dann noch? Also was hast du dir danach vorgenommen? Welche Ziele, Meilensteine?
Ja, also man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt seit 2016 auf der Langdistanz und habe insgesamt 3 Ironman-Rennen gewonnen. Zweimal davon die Weltmeisterschaft und habe halt natürlich auf Hawaii den großen Traum erfüllt, jetzt sogar schon zweimal, was natürlich mega, mega geil ist, aber es gibt ja auch noch andere Wettkämpfe, die man als Triathlet gerne in seiner Agenda haben will, das heißt Rot ganz vorne zu nennen, natürlich Frankfurt. Einfach die großen Ironman-Rennen und da möchte ich einfach mein Portfolio noch erweitern und ja, wenn es mir vergönnt ist, gerne auch noch mal auf Hawaii einen Sieg einfahren. Mhm. Und ja, da arbeite ich jetzt drauf hin.
Mhm. Also ist das auch tatsächlich das nächste große Ziel, Hawaii schon wieder?
Naja, also erstmal muss ich mich erstmal wieder qualifizieren. Also es ist jetzt aktuell so, dass wir durch die Corona-Krise geplant haben, dass es im Februar und im Oktober 2021 zweimal eine Weltmeisterschaft haben auf Hawaii. Und auch da muss ich jetzt einen Quali-Wettkampf absolvieren. Der wird höchstwahrscheinlich im September oder im Oktober stattfinden. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja da schon sozusagen die erste Wunscherfüllung, wenn du so willst, mit einem europäischen Ironman-Sieg, der mir bis jetzt ja auch noch nicht gelungen ist.
Mhm. Ich hatte am Anfang schon gesagt, in der Nähe von Salzburg lebst du mittlerweile. Das war nicht immer so. Also du hast auch einiges verändert in den letzten Jahren. Vielleicht sprechen wir darüber so ein bisschen, was du alles verändert hast. Also einerseits die Wohnsituation, du hast den Trainer gewechselt, du hast jetzt zusätzlich auch einen Mentaltrainer. Wie kam es dazu?
Naja, man muss sich ja immer ein bisschen weiterentwickeln, gell? Also nach 4 Jahren beim gleichen Trainer braucht es tatsächlich mal einen neuen Input. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mit Björn Gesmann zusammenzuarbeiten, und Björn hat dann eben dementsprechend noch die strukturellen Veränderungen angeschoben, wo eben auch ein Mentalcoach dazugehört. Und dieses ganze Umfeld tut mir sehr gut, auch der Ortswechsel. Dadurch, dass ich eine Österreicherin geheiratet habe, hat es uns tatsächlich am Ende des Tages hierher verschlagen. Und wie du ja vorhin schon gemerkt hast, es ist auch gar nicht so schlecht hier.
Richtig, richtig schön. Vielleicht das am Rande. Ich war erstmal total begeistert, wie schön es hier ist.
Genau, und dafür ist es fürs Training eben einfach auch eine Top-Location. Wir haben ein Leistungszentrum hier, was ich glücklicherweise voll nutzen darf, obwohl ich ja kein Österreicher bin, und es ist ein österreichisches Leistungszentrum. Muss da wirklich sagen, dass wir da mit offenen Armen empfangen worden sind, was echt mega cool ist. Und so sind die Bedingungen top, und das Umfeld ist super. Und schade, dass die Corona-Krise so dazwischen geschlagen hat, weil wir schon auch im Frühjahr tatsächlich echt auf einem guten Weg waren. Und ich da schon gerne gezeigt hätte, dass die Arbeit schon erste Früchte trägt. So.
Mhm. Magst du auch ein bisschen konkret erzählen, was Mentaltraining so beinhaltet als Komponente? Oder kannst du Tipps geben vielleicht, sofern du das verraten
Ja, gut, Tipps sind natürlich immer schwierig, gerade in dem Mentalbereich. Ist ja wirklich sehr individuell einfach. Ja. Und ich kann einfach nur versuchen, die Angst zu nehmen davor. Also leider ist es im deutschsprachigen Raum so, dass ein Mentaltrainer immer noch sehr mit Fragezeichen versehen ist, und viele denken, man hätte eine Schraube locker, wenn man sich halt im Mentalbereich einfach, ich sag mal, weiterentwickeln möchte. Mhm. Ja, und ich glaube, das darf nie aufhören, dass man sich eben in der Persönlichkeit weiterentwickelt und dass man halt versucht, einfach mit gewissen Dingen eine bessere Umgangsweise sich anzutrainieren. Und es ist am Ende des Tages ein Training für den Kopf. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich so krass eine Schraube locker hätte, dass ich irgendwie zum Psychiater muss, so glaube ich. Es gibt einfach wirklich, es gibt eine Sicherheit, und es ist halt super wichtig, glaube ich, von meiner Seite aus zu sagen, dass es okay ist, sich da Hilfe zu suchen und es als Training anzusehen. Mhm. Ja, also Mein Mentalcoach sagt auch immer so, wir machen die Einheiten eben am Ruhetag auch. Mhm. Und er macht sich immer so ein bisschen drüber lustig, wenn ich sage, okay, am Donnerstag habe ich trainingsfrei, da können wir gerne unser Gespräch führen. Dann sagt er, okay, dann trainieren wir. Mhm. Und es ist wirklich so, dass es dass du nach dem anderthalb Stunden Gespräch, da blüht dir wirklich der Kopf danach. Und das ist echt so, dass es einfach was mit dir macht. Und bis jetzt bin ich wirklich sehr positiv überrascht, weil natürlich einfach auch gewisse Bereiche, von denen du vielleicht vorher gar nicht wusstest, dass es dich ein bisschen drückt, einfach aufgetan werden. Und es tut einfach gut. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich eben auch selber mich lange davor gedrückt habe, sozusagen, beziehungsweise einfach lange gebraucht habe, um den richtigen Mann zu finden. Also ich hatte da schon 2-3 Kontakte vorher mit anderen Coaches, und es hat einfach nicht gepasst. Mhm. Ich glaube, das ist eine andere wichtige Komponente, dass man da jemanden findet, der halt wirklich zu einem passt, wo es einfach ein cooles Miteinander ist.
Und dass man auch den Mut hat zu sagen, das passt jetzt halt nicht und ich suche weiter.
Vertrauen, genau, ist da super wichtig. Ja.
Also ich finde es ein ganz spannendes.
Achso, den Mut hat, dann weiter zu suchen.
Genau.
Ja, ja, ja.
Also sich einzugestehen, es passt halt was nicht. Ne? Das ist ja auch immer erstmal ein Schritt zu sagen, ich merke, es passt nicht. Und man hat ja dann vielleicht gerade als Sportler den Ehrgeiz zu sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch und ich quäle mich dadurch. Ja. Und das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, dann zu sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich weiterziehe. Wie auch so einen Trainerwechsel zu machen.
Ja, voll.
Das ist ja erstmal ein Schritt zu sagen, so, jetzt ist der Punkt, wo ich was Neues brauche und ich gebe jetzt auf. Also ich hätte die Vermutung, dass man da leicht geneigt ist, das als Versagen sich selbst vorzuwerfen, was ja de facto nicht so ist. Genau wie ich auch glaube, dass Mentaltraining nichts damit zu tun hat, dass man eine Schraube locker hätte. Ja. Also das ist ja einfach so, wir Läufer haben das zum Beispiel ja, allein schon beim Marathon, dass viele die Angst haben, ab Kilometer 30, oh Gott, weiß ich ja nicht, was passiert. So, wenn man dann Ironman-Athlet ist, dann hat man halt vorher schon 180 Kilometer Rad in den Beinen und etliche Kilometer im Wasser.
Ja. So. Ja, man sagt ja auch wirklich, also das sagt ja wirklich jeder Sportler, der mal einen Marathon gelaufen ist oder einen Ironman absolviert hat, boah, die mentale Komponente ist riesig, ja, wenn du dann wirklich nur noch funktionieren musst und du musst in den Tunnel kommen und in den Flow kommen. Und das kann dann jeder Sportler, der es mal gemacht hat, bestätigen. Aber sozusagen Hilfe anzunehmen, um in diesen Zustand besser reinzukommen, das machen die wenigsten, was ja eigentlich irgendwie ein Widerspruch ist.
Ja, ja. Insofern sehr, sehr cool, dass du damit auch offen umgehst und das in Angriff nimmst. Ja. Aber wie du sagtest, ist es natürlich nur eine Komponente. Ne? Also das normale Training hast du ja trotzdem. Was sind noch so weitere Komponenten? Also Ernährung, glaube ich, ist auch ein Thema, dass du Vegetarier bist. Ist das eher ethisch oder tatsächlich auch trainingsorientiert bei dir?
Naja, das ist eher so eine Mischung aus allem. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es einfach mir gut tut, dass ich eben etwas besser regeneriere und vor allen Dingen, wenn ich gerade eine Hochtrainingsphase habe, intensiv trainiere, dann der Verdauung es einfach ganz gut tut. Mhm. Und ich einfach weniger Belastung auf dem Magen-Darm-Trakt habe und vor allen Dingen im Laufen dann etwas besser durch die Gegend laufen kann.
Mhm. Verfolgst du sonst irgendwie weitere spezielle Diäten manchmal, also viel Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate oder irgendwelche solche Dinge?
Ja, also ich mache viel aus dem Gefühl heraus. Also ich glaube, wenn wir alle uns irgendwie so ein bisschen auf unser eigenes Körpergefühl wieder zurückbesinnen, dann haben wir schon viel gewonnen. Ja. Also ich denke, der Körper gibt einem schon gute Signale, was er gerade braucht. Wir müssen halt nur lernen, das zu verstehen und die Signale richtig zu interpretieren. Ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen. Und von dem her, wenn ich jetzt eine hochintensive Trainingsphase habe, dann versuche ich natürlich auch schon irgendwie viele Kohlenhydrate zu essen, Kartoffeln, Nudeln und so weiter. Ja, einfach Kohlenhydrate reinzubekommen. Wenn ich eine kraftintensivere Phase habe, dann versuche ich eben mehr Proteine zuzuführen. Da dann eben auch mit Shakes als Vegetarier natürlich eher schwierig, Proteine in der Masse halt ranzukriegen. Und da muss man einfach nach dem Trainingsplan etwas schauen und dann eben, wenn man einen Wochentrainingsplan hat, sich eben schon so ein bisschen überlegen, okay, was ist der Inhalt und wo esse ich kohlenhydratreich, wo esse ich proteinreich. So. Und dann hat man eigentlich, glaube ich, schon viel richtig gemacht.
Also machst du das auch tatsächlich nach Bauchgefühl und nicht schwer wissenschaftlich,
dass du genau ausrechnest? Nein. Also ich hab da schon jemanden an der Hand, der mein Blutbild analysiert und halt einfach schaut, welche Mineralstoffe fehlen oder wie schaut das Blutbild aus, wie sind die Fettverhältnisse. Da kann man einfach vieles rauslesen. Mhm. Und da arbeite ich mit Kuno Hottenrott zusammen, der aber jetzt keinen Ernährungsplan irgendwie aufstellt und mir sagt, okay, morgens musst du 100 Gramm Müsli essen und abends nüchtern irgendwie noch 30 Kilometer laufen. Was weiß ich? Also nee, das mache ich nicht. Mein Leben ist schon durchgeplant genug und ich glaube, in der Ernährung das wäre einfach zu viel, deswegen eher auf das Körpergefühl und dann eben noch für mich als Leistungssportler eben wichtig, diesen wissenschaftlichen Background zu haben, wo mir einfach regelmäßig alle 3 Monate kontrollieren wir eben das Blutbild mit allen ernährungsspezifischen Markern und da schauen wir einfach, okay, welche Mineralstoffe soll ich zuführen oder gegebenenfalls andere Nahrungsergänzungsmittel. Und das läuft eigentlich dementsprechend hervorragend. Mhm. Aber heute Mittag werden wir auch, wir sind ja hier im Mohrenwirt am Fuschelsee und hier gibt es einen ausgesprochen guten Kaiserschmarrn. Und den werden wir heute Mittag auch mal ausprobieren. Garantiert. Und das kann ich dann auch sehr gut genießen, ohne schlechtes Gewissen. Und ja, ich glaube, wenn man da die richtige Balance hat, dann macht es einen glücklich und dann läuft das Training auch besser.
Ja, das hört sich doch sehr gesund an. Was ja beim Triathlon auch ein ziemlich großer Baustein ist, ist die Ausrüstung.
Ja, allerdings.
Ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie sieht das aus? Hast du so deine Standardausrüstung oder probierst du total gern Neues aus? Oder hat man dann seine Ausrüstung für eine Saison oder probiert man immer weiter?
Da weiß ich gar nicht, wo ich richtig anfangen soll, weil da könnte ich jetzt sozusagen abendfüllend referieren über Equipment. Also für deine Hörerschaft mit Sicherheit interessant ist der Laufbereich, weil man ja wirklich denkt, okay, Laufschuhe sind Laufschuhe, ja, und da gehe ich halt und hole mir einfach einen und schon ist alles gut. Das ist jetzt nicht ganz so, nicht so einfach. Wir haben jetzt zum Beispiel mit Adidas einen Laufschuh über 2 Jahre entwickelt, wo einfach wirklich sehr, sehr viel technisches Know-how und Feedback von meiner Seite eingeflossen ist, wo ich glücklicherweise sagen muss, dass ich da einfach mithelfen darf und mein Senf dazugeben kann. Und dieser Schuh, der da kommen wird, eben mit Carbonplatte und Proprozeptoren in der Sohle und schieß mich tot. Also das wird nochmal ein Meilenstein, glaube ich, auch in der Laufschuhentwicklung, gerade für Adidas. Mhm. Und ist natürlich absolut zeitgemäß und von daher sehr, sehr wichtig, da das Equipment weiterzuentwickeln. Am Ende des Tages auch super wichtig für die Performance.
Mhm. Ja, also gerade Carbonplatte, hätte ich dich sehr, sehr gerne gefragt. Kennt man ja vom Triathlonrad irgendwie schon ganz lange. Mhm. Carbon in der Schuhsohle, hältst du dann demnach viel von, wenn du den Schuh selbst mitentwickelt hast?
Genau, also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist absolut jetzt das Ding, was natürlich der große amerikanische Konkurrent vorangetrieben hat und da einfach eine Benchmark gesetzt hat, muss man auch, glaube ich, ganz klar sagen. Und da liegt einfach sehr viel Potenzial. Mhm. Das haben wir auch gemessen in den diversen Laboruntersuchungen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das sind einfach nochmal Ressourcen da und die schöpfen wir jetzt ab.
Ja. Nun warst du ja aber auch schon vor Carbon-Schuhzeiten als sehr, sehr guter Läufer bekannt. Du bist auch einer derjenigen, die es schaffen, den Marathon am Ende dann tatsächlich nochmal richtig gut zu laufen und gleichmäßig konstant zu laufen. Mhm. Das ist natürlich sehr interessant für uns.
Ja.
Also ist Laufen dann auch tatsächlich deine Lieblingsdisziplin? Oder sowas gar nicht?
Na doch, also auf jeden Fall, man macht das eine ein bisschen lieber als das andere. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Mhm. Und ich habe mit dem Radfahren angefangen und von daher ist das Radfahren immer noch so, wenn ich eine der drei Disziplinen wirklich auswählen sollte, dann ist es eigentlich das Radfahren, das mache ich am liebsten. Mhm. Das Laufen ist meine stärkste Disziplin und beim Schwimmen versuchen wir halt besser zu werden. So, ja.
Aber du würdest trotzdem nicht drauf verzichten? Aufs Schwimmen?
Doch, schon. Ja, also ja. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich glaube, wenn meine Karriere mal rum ist, dann wird das Schwimmbad nicht erstmal lange Zeit nicht sehen. Aber dann auf der anderen Seite mal so in so einen See reinspringen und da durch den See schwimmen, sowas ist halt mega geil einfach. Das ist natürlich cool, aber also das Schwimmen.
Dann wirst du wahrscheinlich im Hobbybereich eher auf Duathlon umschwingen.
So. Ja, ich glaube, wenn das mal vorbei ist, dann wahrscheinlich eher wirklich noch Spaß am Training und Bewegung und eher keine Wettkämpfe mehr.
Ist ja auch erstmal noch lange hin. Aber
ja, das ist noch lange hin und bis dahin, können wir mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Entwicklung vorantreiben, die dann zur gesteigerten Ökonomisierung, um den Kreis mal komplett zu machen, beiträgt. Weil ich glaube, das ist so mein größtes Asset, dass ich eben den Marathon hinten raus sehr ökonomisch laufen kann. Das liegt daran, dass wir uns in den letzten 10 Jahren sehr stark mit Lauftechnik und Laufökonomisierung beschäftigt haben. Dazu auch bin ich, glaube ich, einer der Ersten, der sich wirklich einen spezifischen Lauftechniktrainer an Land gezogen hat. Und mit dem haben wir gewisse Techniken einfach entwickelt. Und dann kommt eben noch so ein Schuh dazu, der das Ganze nochmal supportet. Und dann hat man ein rundes Paket und dann läuft man halt vielleicht 30 Sekunden schneller und bringt sich damit in die bessere Situation. Gerade im Leistungssport natürlich jede Sekunde zählt.
Aber ich finde es ja spannend, dass du sagst, Radfahren macht dir am meisten Spaß und im Laufen bist du aber am stärksten.
Ja.
Das heißt, du würdest jetzt aber nicht sagen, ich laufe einfach mal so einen Marathon, weil es macht dir ja dann, würdest dann eher ein Radrennen bestreiten.
Ich glaube, ich würde einen Marathon auf dem Mountainbike fahren. Das habe ich früher schon gemacht. Ich bin ja mit 15 Jahren damals mit gefälschter Unterschrift meiner Eltern einen 120 Kilometer Mountainbike-Marathon gefahren. Und ich glaube, das schlummert immer noch in mir. Das würde ich wahrscheinlich eher bevorzugen.
Aber das heißt, du musstest dich so arg gegen deine Eltern durchsetzen?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber das haben sie dann wahrscheinlich, das hätten sie tatsächlich nicht supportet. Und im Ziel ist mir dann auch klar geworden, warum man das nicht machen sollte.
Aber du hast es geschafft.
Also ich habe es geschafft, aber das war schon eine sehr harte Nummer dann doch, ja.
Und was haben die Eltern nachher gesagt?
Ja, die haben mich natürlich für verrückt erklärt.
Und dich dann in den Sportverein gesteckt.
Da war ich ja vorher schon, bin ja zum Glück auch schon ein paar Jahre Mountainbike-Rennen gefahren, bevor ich das dann angefangen habe. Aber es war schon von Kindesbeinen an eigentlich so bei mir, wenn ich irgendwas werfen musste, irgendwie irgendwo hochspringen sollte oder schnell rennen, das ging nie. Also ich war da immer klassenschlechtester eigentlich. Also ich habe irgendwie gefühlt keine schnell zuckende Muskelfaser in meinem Körper. Und von daher habe ich halt schon ganz, ganz früh als Kind gemerkt, dass ich halt einfach viel länger laufen kann als alle anderen Kinder. Mhm. Und das hat sich eben einfach durchgezogen. Von daher ist da tatsächlich, glaube ich, so eine kleine genetische Komponente für lange Ausdauergeschichten tatsächlich vorhanden.
Okay. Und war dir schon immer klar, dass du dann auch in Richtung Profisport gehen willst oder ergab sich das mehr oder weniger?
Also ganz früher wollte ich immer Formel 1 Rennfahrer werden, habe Michael Schumacher sehr, sehr angehimmelt, bin auch mal eine Zeit lang Go-Kart-Rennen gefahren tatsächlich, aber für so eine Rundstreckensaison hat einfach unser Geld nicht gereicht. Das ist sehr, sehr, sehr kostenintensiv, so eine Go-Kart-Saison zu machen. Von daher habe ich halt den Speed-Kick irgendwie anderweitig gesucht und bin halt mit dem Mountainbike schnell durch den Wald geheizt. So. Mhm. Ja, aber das war eigentlich nie so die Intention, ich möchte jetzt unbedingt da irgendwie Profi werden, sondern einfach, ich wollte besser werden, ich wollte Rennen gewinnen und das war alles, ja.
Mhm. Und okay, die Leistung hat dann gestimmt und so kam dann eins zum anderen.
Genau, ja. Wobei das ja relativ lang gedauert hat. Also ich habe ja relativ normalen Werdegang gemacht, Fachabi gemacht. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen und habe dann eine Physiotherapeutenausbildung gemacht und habe halt den Sport bis 2016 tatsächlich einfach nebenberuflich gemacht. Und es gab mit Sicherheit auch viele, die da jetzt nicht mehr dran geglaubt haben, dass das noch unbedingt was wird. So. Und das war mit Sicherheit so meine erste mentale Challenge, zu sagen, okay, ich mache jetzt trotzdem noch weiter. Und statt mit Sicherheit das ein oder andere Mal kurz davor die ganze Sache auch an den Nagel zu hängen, weil es einfach sich nicht rentiert hat. Mhm. Und mit Mitte 20 muss man dann irgendwann schon mal entscheiden, okay, was mache ich jetzt, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin? Ich lege beim Sport nur drauf. Und habe jetzt irgendwie einen festen Job oder hätte die Möglichkeit, einen festen Job als Physiotherapeut zu bekommen. Dann habe ich 2016 gesagt, okay, ich setze jetzt alles nochmal auf diese Karte. Und damals auch mit neuem Trainer und einem großen Vorbild sozusagen direkt an meiner Seite, dem Faris Al-Sultan, der ja 2005 den Ironman Hawaii gewonnen hatte. Und das war absolut die richtige Entscheidung, wie wir jetzt denke ich, alle sehen. Ja, und da hat es einfach wirklich auch diese Galionsfigur sozusagen gebraucht, die einfach gesagt hat, hier geht's lang, folgt mir einfach und dann wird es schon gut.
Stichwort Trainer haben wir jetzt schon zwei, dreimal angerissen. Es ist ja aber auch so, dass ihr im Triathlon in Teams startet. Also du bist jetzt im Team Erdinger alkoholfrei. Wie kann man sich das vorstellen? Also wir Läufer kennen dann eher nochmal einen Laufverein. Ist das auch tatsächlich so, dass sich dann alle Teammitglieder des Teams irgendwie treffen und zusammen trainieren? Oder wie läuft das ab?
Naja, also das ist tatsächlich so, dass wir bis zu 2 Trainingslager im Jahr halt zusammen machen als Team. Das Schöne am Team Erdinger Alkoholfrei ist ja, dass es nicht nur einen reinen Profikern gibt, sondern es gibt auch noch einen Altersklassenbereich. Und da wird im Prinzip alles in einen Topf geschmissen und jeder kann sich austauschen, jeder trainiert dann mit jedem. Da gibt es dann Team Days zum Beispiel, wo wir als Profis auch aktiv mit eingebunden werden und zum Beispiel Lauftechnik-Schulungen dann mit unseren Altersklassen-Teamkameraden machen, was sehr cool ist, was glaube ich auch einzigartig ist im Team Erdinger Alkoholfrei. Und ansonsten, klar, verteilen wir uns als Profiathleten eben auf die einzelnen Rennen und versuchen da das Maximale für die Marke rauszuholen und uns gut zu präsentieren. Und im Wettkampf selber gibt es dann auch keine Teamtaktiken oder so. Mhm. Ja, also da ist dann doch schon jeder auf sich selber gestellt. Aber ja, vor und nach dem Rennen kommt man dann wieder zusammen und ja, bereitet sich zusammen vor oder organisiert Dinge zusammen und profitiert einfach voneinander auch im Austausch.
Wo du auch sagen würdest, es gibt eben schon so einen Teamgedanken, auch wenn es ja eigentlich ein Einzelsport ist.
Genau, aber wie gesagt, wenn der Startschuss fällt, dann ist jeder für sich selbst, aber im Vorfeld versucht man sich eben so gut wie möglich auch zu helfen. Ja, versucht dann eben Trainingslager zusammen zu organisieren oder ist halt im Austausch. Und das ist definitiv ein Vorteil vom Team, dass man einfach sein eigenes Wissen auch ein bisschen erweitern kann. Und gerade die Frühjahrstrainingslager sind da immer total schön, weil man natürlich auch noch nicht so einen Leistungsdruck hat. Ja, gerade im Januar, wenn man gerade wieder anfängt und eben noch nicht jetzt so die fokussierte Wettkampfvorbereitung hat, dann es ist immer total angenehm, sich auszutauschen.
Könntest du dir auch vorstellen, selbst mal andere zu trainieren? Oder sagst du, nee, da ist jetzt auch noch gar kein Zeitfenster, weil bei dir alles so durchgetaktet ist?
Ja, also aktuell wäre das nicht möglich. Das muss man ganz klar so sagen. In Zukunft will ich es nicht ausschließen, weil ich auch gerne das, was ich mir jetzt, wenn dann die Karriere mal vorbei ist, in wahrscheinlich 30 Jahren Sportkarriere oder Sportlerlebenslauf, dieses Wissen dann nicht zu teilen, wäre eigentlich schon fast sträflich. Ja? Also da würde ich schon gerne mein Wissen weitergeben. Und das mache ich ja jetzt auch schon teilweise, indem ich hier und da mal einen Vortrag halte oder in netten Podcast-Runden mal so ein bisschen Wissen weiter vermitteln darf. Und von daher definitiv würde ich das in Erwägung ziehen. Ja. Schauen wir mal, was kommt.
Ja, cool. wo du das schon so schön gesagt hast, hier Wissen weiter vermitteln. Es gibt ja viele Leute, die eben Vollzeit arbeiten, aber sehr, sehr gerne Sport machen. Und du hast ja gesagt, du hast das selbst lange so gemacht, diese Doppelbelastung. Ja, kannst du da Tipps geben, wie man das gut unter einen Hut bekommt? Sich da, ja.
Ja, ist auch eine sehr pauschale Frage, muss man sagen. Sehr weit gefächert jetzt.
Das stimmt, du darfst ja auch sehen, wie du sie beantwortest.
Struktur ist, glaube ich, das A und O. Ja, also ich glaube, man ist gut beraten, sich einfach am Wochenende oder am Sonntag hinzusetzen, sich anzuschauen, wie sieht meine Woche aus, was will ich erreichen und das dann eben in kleine Steps zu unterteilen. sich einfach Gedanken zu machen, wo sind Fenster, wo kann ich irgendwas schieben, was tut mir gut, und sich dann auch nicht zu überschätzen und sich zu viel einzutragen, sondern einfach in realistischen kleinen Steps sich die Woche in kleine Stücke aufzuteilen, mhm, und sich dann sozusagen auch konsequent an den Plan zu halten und vor allen Dingen auch konsequent Erholungsphasen auch einzuplanen und Zeit für die Familie einzuplanen, mhm, oder Zeit, um mal irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu glotzen, ja, wenn einem das Spaß macht, mhm, oder eine Wanderung zu machen. Das ist, sehe ich gerade bei vielen berufstätigen Triathleten, die sich da aus ihrem Sozialleben total rauskatapultieren, was, glaube ich, auf Dauer echt nicht eine geile Lösung ist, mhm, sondern da wirklich diese Work-Life-Balance, die oft beschworene, einfach im Auge zu haben. Ja.
Vielleicht, weil das dann auch hilft, die Trainingseinheiten, die man sich in den Plan schreibt, auch durchzuziehen?
Ja, absolut. Ich glaube, also bei mir ist es auch so, wenn ich den Montag als festen Ruhetag zum Beispiel habe, dann hat das ja, dann ist es mein Strukturanker eigentlich. Und dann weiß ich, okay, am Sonntag ist einfach wahrscheinlich ein harter Tag, weil eben das ganze Training sich sozusagen aufakkumuliert hat. Und wenn ich dann am Sonntag nochmal loslaufen muss zu einem Long Run, 30 Kilometer, aber die Beine eh schon schwer sind, weil man irgendwie 3 Tage vorher voll durchgezogen hat, dann ist das tatsächlich mein Motivationsanker zu sagen, okay, jetzt zieh das nochmal durch, morgen ist Ruhetag, mhm, und dann fällt es mir einfach leichter, auch die ersten paar Kilometer zu laufen, mhm, und loszulegen.
Also das heißt, es gibt schon auch im Leben von Patrick Lange Momente, wo du dir sagst, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, aber mit dem Ausblick, dass du auch dann Erholungsphasen eingeplant hast, ziehst du es dann besser durch.
Absolut.
Du
deine Motivation. Ja, und es gibt auch sicherlich Tage im Leben von mir, wo ich sage, hey, jetzt fuck it, ich lasse es gerade mal, weil ich bin der Meinung, dass das auch den wirklich Guten vom mittelmäßigen Profi unterscheidet, dass er eben auf sein Körpergefühl hören kann und genau interpretieren kann, okay, das ist jetzt einfach nur gerade ein bisschen Faulheit, warum ich die Trainingseinheit nicht durchziehen will oder warum ich nicht anfangen will. Oder okay, ich bin halt jetzt echt drüber und ich muss mich mal ein bisschen regenerieren, obwohl vielleicht eine harte Trainingseinheit auf dem Plan steht. Das kann ich von meiner Erfahrung halt sagen, dass das super wichtig ist, da einfach in sich reinzuhören und auch mal fünfe gerade sein zu lassen und sagen, hey komm, jetzt ich brauche gerade mal einen anderen Input. Ich gehe jetzt essen mit meiner Frau oder ich lege mich schlafen oder whatever.
Mhm. Also ähnlich wie bei der Ernährung, wo du sagst, Körpergefühl entscheidet.
Ja.
So dein Gesamtkonzept auch.
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Schon.
Das ist ja spannend, dass gerade so bei einem extrem durchgetakteten Plan, Training, Leben, das dann noch so damit in Einklang zu bringen, stelle ich mir so vor. Gerade wenn man jetzt nochmal in Richtung nächstes Jahr guckt, wo du schon sagtest, es gibt da eben diese großen 2 Wettkämpfe, einmal eben früh im Jahr und dann später nochmal, ist ja auch eine Doppelbelastung. Also wie blickst du dem jetzt entgegen?
Ja, es wird wahrscheinlich sogar eine Vierfachbelastung werden. Dadurch, dass wir im September den Quali-Ironman machen, im Februar die erste Weltmeisterschaft, im Sommer dann den zweiten Quali-Ironman und im Oktober dann die 2. Weltmeisterschaft. Dem sehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber und bin mal gespannt, wie das alles so funktioniert. Ich glaube auch, dass man sich da irgendwie ein anderes Qualifikationssystem einfallen lassen muss von Seiten Ironman. Ich glaube, da wird tatsächlich so ein bisschen mit der Athletengesundheit zu sehr gespielt auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, 4 Ironman im Jahr zu machen.
Mhm. Ja. Und wenn selbst du das schon sagst, dann würde ich jetzt sagen, das heißt schon was. Vielleicht auch so generell. Wir sind ja immer noch eben in dieser Corona-Phase, wo alles ein bisschen anders ist. Da liegen ja sicherlich auch Chancen drin. Also gibt es auch Dinge, bei denen du eigentlich denkst, das könnte man jetzt mal nutzen und was verändern, vielleicht auch generell im Triathlon?
Ja, mit Sicherheit. In jeder Krise ist eine Chance. Also das kann man pauschal einfach mal sagen. Ich glaube, wir haben alle irgendwie in diversen Zoom-Calls viel, viel Zeit verbracht oder Windows oder was auch immer es da für Plattformen gibt, Skype. Und ich glaube, das ist mal das Erste, was man irgendwie schon mal positiv mitnehmen sollte, dass es eben nicht für jede für jedes kleine Meeting man irgendwie ins Flugzeug steigen muss und von A nach B jettet. Und im sportlichen Bereich, alleine wenn ich mir jetzt anschaue, was ich selbst daheim sozusagen die Chance genutzt habe und mein Heimfitnessstudio sozusagen upgradet habe und da wirklich das Ganze auf ein anderes Niveau jetzt heben konnte, die Chance haben wir auch genutzt. Ja. Also gibt es sicherlich viele Sachen, die jetzt das auch angeschoben hat.
Also eher so persönliche, wie man sich selbst organisiert. Oder denkst du,
ja. Also,
man könnte ja noch mal überdenken, wie die Wettkämpfe strukturiert sind oder dergleichen.
Ja, gut. Wie meinst du das genau? Also eigentlich ist der Wettkampf an sich im Triathlon schon, finde ich persönlich, relativ gut organisiert und relativ gut strukturiert und wüsste jetzt nicht, vielleicht könnte man mal drüber nachdenken, die Startfelder etwas kleiner zu machen. Aber ansonsten würde mir da gar nicht so viel einfallen, was man jetzt am Triathlon noch großartig strukturell noch verbessern müsste. So. Oder fällt dir da irgendwas ein? Worauf zielst du da ab?
Verbessern und verändern ist ja auch nicht immer dasselbe. So virtuelle Leistungsvergleiche zum Beispiel sollte man dann. Okay, findest du gar nicht gut?
das ist so ein Thema. Also es ist nice to have, ja. Ja. Und sicherlich ist Ruby und Swift und wie die ganzen Plattformen heißen, sind definitiv mega coole Trainingsplattformen. Mhm. Aber für den Wettkampfbereich finde ich absolut unaussagekräftig, sagen wir es mal so. Weil man einfach viel zu unvergleichbare Basis-Setups hat. Also meine Rolle ist vielleicht anders kalibriert als deine Rolle und dann fahre ich 5 Watt mehr, obwohl ich 200 Watt trete und es werden 205 Watt angezeigt, was dann wieder deinen Watt pro Kilo steigt und du dann im Prinzip mehr wegfährst, obwohl du eigentlich mehr Watt trittst und so. Also es ist nicht vergleichbar. Es ist also zumindest jetzt mit dem technischen Setup, das wir haben. Und ich habe ja selber jetzt zweimal an virtuellen Rennen teilgenommen, die von Ironman ausgetragen worden sind. Das allererste habe ich gemacht und habe das auch gewonnen, aber es hat sich nicht wie ein wirklicher Sieg angefühlt, muss man wirklich sagen. Also das war jetzt...
Weil die Party gefehlt hat oder
Zuschauer haben gefehlt, die ganze Rennatmosphäre hat gefehlt und das einfach das Face-to-Face-Racing einfach, dieses Gefühl, jemanden in real life zu überholen, ist ein ganz anderes, als wenn man das irgendwie virtuell macht.
Ja.
Und beim zweiten Rennen war im Prinzip bei mir ein technischer Bug drin, wo ich dann mit über 15 Minuten Rückstand gnadenlos Letzter geworden bin. Und ich aber, meine Daten, die ich gesammelt habe von meinem kalibrierten Powermeter, haben halt auf 25 Watt nicht gestimmt von dem, was mir was die Software mir angezeigt hat. Ja. Und da kriegst du halt schon auch einen kleinen Tobsuchtsanfall, ehrlich gesagt, als Leistungssportler, wenn du da sitzt und trittst und ackerst dir einen ab und weißt, dass du eigentlich gerade mitfahren könntest mit der Spitze, aber diese, Entschuldigung, scheiß Software zeigt dir irgendwelche falschen Werte an und da gibt es einfach viel zu entwickeln. Ich will das für die Zukunft jetzt nicht allzu schlecht reden, aber ich hoffe, dass wir in Zukunft doch wieder mehr Real Racing haben und weniger Virtual Racing.
Das ist ja auch eine Erkenntnis, dass man für manches auch tatsächlich...
Ja, das mag vielleicht für mich stimmen und für andere wiederum nicht. Und ich sehe tatsächlich auch die Potenziale da drin, keine Frage. Aber auf Dauer. Doch bitte wieder raus aufs Feld und da Vollgas geben.
Ja, hoffentlich ganz bald.
Ja.
Weil September, sagtest du, ist wahrscheinlich schon der nächste.
Ja, genau. Also man muss einfach natürlich jetzt tatsächlich von Lockerung zu Lockerung schauen sozusagen. Und das einfach da auch so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Aber ich persönlich bereite mich jetzt halt vor, damit ich im September dann Wettkämpfe bestreiten kann, so vom Aufbau her.
Man muss sich ja auch irgendwie ein Zieldatum dann mal setzen, ne, um gezielt darauf hinzutrainieren.
Ja, absolut. Ja.
Bei einer Sache würde ich gerne noch nachhaken, dem Laufstil. Mhm. Hast du da vielleicht, oder gibt es Dinge, die so strukturell viele Leute falsch machen, wo du sagst, da kann man auf jeden Fall mal ansetzen und sich das angucken? Oder ist es so individuell, dass du sagst, also gerade weil du auch Physio bist, kennst du dich da ja wahrscheinlich richtig gut mit aus, dass du sagst, nee, man muss das wirklich individuell nachgucken?
Ja, es ist tatsächlich total individuell. Also jeder ist von der Muskeltonus, vom Muskelstruktur, von der Orthopädie her einfach so individuell. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir gucke, ich schlenke auch mit dem rechten Fuß immer nach außen weg, wenn ich in der Luft sozusagen nach vorne schwinge. Und das, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater, als ich das erste Mal laufen war, mein Vater ist Marathon gelaufen, und der hat schon damals gesagt, versuch mal den rechten Fuß nicht so nach außen zu schlingern. Das ist schon immer da gewesen und ich kann so viel Lauftraining machen, wie Techniktraining machen, wie ich will. Das wird einfach nicht weggehen, ja. Und von daher gibt es einfach individuelle Dinge, die man auch teilweise vielleicht einfach mal akzeptieren muss und die dann einfach in deinem Bewegungssystem so drin sind. Und deswegen ist es super schwer, pauschal eine, irgendwie jetzt so Tipp zu geben. Was ich halt wirklich empfehlen kann, ist ein persönliches Lauftechniktraining zu machen. Also einfach, am besten bei Wolfgang Schwein versuchen, einen Termin zu bekommen und dann eben sich das Laufen mal richtig beizubringen. Und da wird man dann spätestens merken, er spricht immer von Körperorchester. Er ist dann Musiker auch, also viel mit Rhythmus. Und dieses Körperorchester muss synchronisiert zusammen abgestimmt werden. Und deswegen ist es eben nicht nur das eine, okay, wie halte ich meinen Arm und vielleicht, wie halte ich meinen Kopf, sondern es muss das Gesamtkonstrukt als solches funktionieren. Das ist sehr wichtig. Deswegen weigere ich mich jetzt, eine pauschale Aussage zu geben. Mach das und dann wird's gut.
Na gut, dann akzeptieren wir das mal so.
Ja, sorry.
nee, alles gut. Das ist auch eine wichtige Aussage, dass es eigentlich dann doch nicht so einfach ist, dass jetzt jeder zu Hause da mal ein bisschen umdoktern kann, sondern das ist, ja.
Es tut immer gut, sich damit zu beschäftigen. Man kann ja auch viel lesen. Es gibt gute Bücher, es gibt gute YouTube-Tutorials und dann einfach ausprobieren. Ja? Da macht man definitiv mal nichts falsch, weil egal wie, es tut immer gut, alte Strukturen zu durchbrechen und so ein bisschen außerhalb der Box zu denken und sich weiterzuentwickeln. Gerade der Laufsport ist ja doch ein sehr traditionalistischer Sport. Also da ist es halt wahrscheinlich schwierig, dann zu sagen, okay, geh doch mal zum Lauftechniktraining, der wird dir dann einen Vogel zeigen und sagt, nee, ich mache doch jede Woche das und das. Deswegen ja, einfach mal ein bisschen alte Strukturen durchbrechen und selber anfangen, sich ein bisschen schlau machen, schadet sich ja nicht. Und wer es wirklich richtig gut machen will, der holt sich halt Hilfe. Hast du schon mal ein Lauftechniktraining gemacht?
Nein.
Na, dann wird es aber Zeit.
Ich glaube schon, ja.
Oder bist du perfekt?
Auf gar keinen Fall. Ich habe da aber auch so ein bisschen yogische Gelassenheit und sage, nee, es muss auch nicht perfekt sein, sondern so,
ja,
so wie es sich für mich eben gut anfühlt. Ja.
Der Lauftechniktrainer sagt immer vom Würfel zum Ball. Das finde ich, ist eigentlich die beste Beschreibung, was man da so macht. Beim Techniktraining. Ne? Mhm. Also viele hacken so, als würde ein Ball, ein Würfel so von Ecke zu Ecke stolpern. Und wir versuchen eben so zu laufen, wie ein Ball, der rund ist und einfach rollt.
In Richtung Ironman-Ziel zum Beispiel. Ja,
zum Beispiel, genau.
Wie ist es so auf den letzten Kilometern? Denkt man da überhaupt noch? Aber wenn doch, was denkst du da? Hast du irgendwie ein Mantra zum Durchhalten oder bist du dann schon so geistig im Ziel?
Nee, geistig im Ziel. Ich versuche tatsächlich, Emotionen nicht so an mich ranzulassen während des Wettkampfes, sondern ich versuche kühl und strukturiert das Ganze anzugehen, was dann auch zu diesen emotionalen Zieleinläufen die ich ja relativ zelebriert habe in den letzten Jahren, führt, weil ich halt ja lange einfach wirklich Emotionen komplett ausklammert. Und wenn du dann die Ziellinie siehst, oder wenn ich die Ziellinie dann sehe, dann bricht es halt meistens so aus mir heraus. Ansonsten, die letzten Kilometer, man kann sich mental darauf vorbereiten, was da passiert auf den letzten Kilometern. Und mir tut es eigentlich immer ganz gut, wenn ich so ein bisschen von dem, schlechteren Szenario ausgehe und dann emotional positiv beflügelt werde, wenn es dann besser läuft, sozusagen. Das hilft mir eigentlich ganz, ganz gut, sag ich mal. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich will Fünfter werden und ich bin aber Dritter, dann beflügelt mich das einfach, weil, okay, es läuft besser als erwartet und es ist geil und jetzt komm, den Zweiten holst du dir auch noch zum Beispiel.
Okay, also kann man so sagen, tief stapeln, ist so ein bisschen deine Taktik?
Mental auf jeden Fall, ja, definitiv. Okay. Und da muss auch wieder jeder das für sich selber finden, was funktioniert. Wenn jemand zum Beispiel in 3 Stunden Marathon laufen will, dann vielleicht ist es auch gut, sich sozusagen erstmal die Uhr auf 3:05 zu stellen und dann, okay, ich bin jetzt bei Halbmarathon auf 3:02 Kurs und das ist geil, dann kann ich vielleicht hinten aus noch mal ein bisschen mehr pushen. Weiß ich nicht. Ja, muss jeder für sich selber rausfinden. Mhm. Aber auch für mich sind die letzten Kilometer im Marathon eine Qual, so viel ist mir sicher. Alles tut weh und der Gedanke an das Ziel ist dann sicherlich die treibende Kraft.
Okay. Hast du noch eine Botschaft an mindestens die Hörerschaft des Runner's World Podcasts? Ich will jetzt nicht sagen die Welt, aber...
Ja, nee, lasst euch von Corona nicht unterkriegen. Bleibt fleißig, die nächsten Wettkämpfe kommen bestimmt. Und ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt in dieser Zeit Licht am Ende des Tunnels. Und es lohnt sich, weiter zu trainieren, weiter fit zu bleiben und sich persönlich weiterzuentwickeln.
So hältst du es auch. Und dafür wünschen wir dir alles, alles Gute und Dankeschön. Viel Erfolg bei den nächsten Wettkämpfen, die da sehr weit kommen werden.
Ja, danke.
Danke dir.
Gerne.
Ja, das war also das Gespräch mit Patrick Lange und unsere Podcast-Folge 38 von Erdinger Alkoholfrei präsentiert. Wir freuen uns wie gehabt über euer Feedback, eure Bewertungen. Und wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast sehr, sehr gerne. Im Prinzip geht das überall da, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, AudioNow zum Beispiel. Oder auch direkt bei uns auf runnersworld.de. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken, wenn ihr jetzt denkt, oh, so ein Triathlon wäre vielleicht auch mal was für mich. Bei uns auf der Homepage haben wir zum Beispiel ein paar Tipps für Einsteigerausrüstung zum Triathlon. Also schaut da auch gerne mal rein. Hört gerne rein in unsere nächste Folge. Die gibt's in 2 Wochen.